So, Brüllos. Mich lässt das noch nicht los, dass wir uns weiter mit Gebet befassen. Und wir haben eine tolle Schwester in unserer Gemeinde, die das Gebet so auf dem Herzen hat, beziehungsweise nicht nur sie, sondern es sind auch ein, zwei andere Schwestern, die gesagt haben, oh, wir haben das so auf dem Herzen, wir sehen irgendwie, dass da so eine Not ist. Und ja, auch gerade, wenn es darum geht, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium, da ist so eine riesige Mauer, die da ist bei Menschen. Man kann das so schwer durchbrechen. Ich glaube, wir müssen mehr beten. Wir müssen uns Zeit nehmen zum Beten und hat das auf dem Herzen, dass wir nicht nur einmal im Monat Missionsgebet machen, Evangelisationsgebet, Gebet für Menschen und für den Dienst, sondern dass wir das wöchentlich machen als Gemeinde. Und ja, es ist interessant, diese Initiative kommt von einer Frau, na? Ist ja mal was Neues, ne? Ja. Und deswegen, ich denke, wir müssen dranbleiben, einfach uns als Männer hier, wenn wir uns treffen, an uns dem, was Gott zu uns zu sagen hat über das Thema Gebet, uns dem zu stellen und uns da formen zu lassen. Wie gesagt, ausgehend von dem Vers in 1. Timotheus 2, den du hoffentlich schon auswendig kannst. 1. Timotheus 2, Vers 8. Ja, lass uns doch den mal auswendig. Ey, sind wir so dumm? Können wir nicht mal einen Vers auswendig lernen? Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ist eigentlich auch nicht so lang, kann man ja auch lernen. Ja, eben, genau. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Das ist Gottes Wille für mich als Mann, für dich als Mann, für uns als Männer in der Gemeinde. Und wie gesagt, ausgehend davon haben wir ja schon einiges uns im Wort Gottes angesehen. Und ich habe es auch auf dem Herzen, gerade auch praktische Beispiele, dass wir uns praktische Beispiele angucken. Wir haben so tolle Beispiele gesehen von Isaak, der für seine Frau gebetet hat. Ja. Oder wir haben Abraham gesehen, der an jedem Ort, wo er hinkam, erstmal einen Altar aufgebaut hat, na, und dem Herrn angebetet hat, na. In aller Öffentlichkeit. Er hat nicht erst ein Haus gebaut, um da drin dann sich zu verkriechen. Ja, und auch andere Beispiele. Daniel, na, der gebetet hat, auch wenn es auch als es verboten war, na, als richtig Druck da war. Na, verschiedene Leute gesehen, die gebetet haben. Wir haben in der Männerfreizeit uns Noah angeguckt, Mann Gottes, mittendrin in einer ganz finsteren Umwelt, der ganz treu Gott gefolgt ist. Und ja, ich habe heute irgendwie auf dem Herzen gehabt, dass wir uns mal ein Kapitel anschauen, Kapitel 32 vom ersten Buch Mose. Es geht um Jakob. Und die meisten von euch kennen die Geschichte, Jakobs Geschichte. Und dieses Kapitel 32 ist so ein zentrales Kapitel in der ganzen Geschichte von Jakob. Es gibt so ganz, ganz starke Schlaglichter im Jakobs Leben. Das erste Schlaglicht ist sicherlich nach seiner Geburt und dem, was Gott schon seiner Mutter über sein Leben verheißen hat. dass er nämlich derjenige sein wird, der den Segen erbt, der Ältere, obwohl er der Jüngere ist, der Ältere sein wird. Das erste Schlaglicht ist Kapitel 28, wo Gott ihm das erste Mal persönlich begegnet und Jakob zutiefst überrascht, vielleicht noch mehr als überrascht, in den Tiefen seines Wesens erschüttert ist über die Tatsache, dass Gott lebt und dass Gott da ist und dass Gott an jedem Ort, an diesem Ort jetzt, wo er mittendrin auf der Reise war, abgehauen ist von seinem Bruder. Aus Angst vor seinem Bruder ist er weggelaufen und mittendrin auf der Flucht begegnet ihm Gott und zeigt ihm, was er mit seinem Leben vorhat. Und nicht nur mit seinem Leben, sondern auch mit seiner Nachkommenschaft. Und das ist so wichtig für dich und für mich, dass wir das wissen. Gott hat was mit dir vor. Er hat einen Plan für dein Leben. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Gott hat dich nicht einfach so gemacht, nur aus Spaß an der Freude. Ja, er hatte Freude daran, dich und mich zu machen. Er hatte Freude daran. Er hatte auch die Freude war so groß, dass er all das, was er dann gesehen hat, weißt du, als er mich gemacht hat, als er uns gemacht hat, hat er ja auch die Sünde gesehen. Er hat das alles schon vorausgesehen, was für einen Scheiß wir alles machen. Wie sehr wir uns von unserer sündigen Natur leiten lassen. Er hat das vorausgesehen und er hat trotzdem Freude gehabt, uns zu machen. Und er ist auch gekommen, um uns zu erlösen. Und er hat einen Plan mit uns. Er sieht Jakob ist so ein Beispiel. Weißt du, wenn du mit Jakobs Leben dich befasst, dann denkst du, was ist das für ein Typ, ey? Das ist ja wirklich, der ist die Krone, ne? Ich meine, Abraham, der hat schon seine Schwächen, ne? Und dann Isaak auch. Aber Jakob ist doch wirklich der Höhepunkt. Ja, sein Name ist Fersenhalter und das ist sozusagen Inbegriff des Betrügers. Der ist so ein fleischlicher Typ, ne? Und gut, okay, man wird dann sagen, ja, seine Mutter, die hat ihn ja dazu angestiftet und so, ne? Aber das ist ihm im Fleisch und Blut übergegangen. Der, du siehst, das zieht sich durch sein ganzes Leben, dieses ja, die Dinge so drehen und wenden, dass sie einem, na, richtig passen, so, ne? Alles in Bewegung setzen, so, ne? Und Jakob ist, wie gesagt, schon von Anfang an, er trickst seinen Bruder aus, wie gesagt, auch seinen Vater trickst er aus, ne? Und alles natürlich, ja, weil er ja, das große fromme Ziel, ne, das soll ja erreicht werden. Aber Gott hat etwas mit Jakob vor, mit diesem Jakob, mit diesem Schweinehund. Ja, wirklich, es ist echt, wenn du dir diese Geschichten durchliest, wenn du sie dir vorurteilsfrei, ja, wenn irgendein Mensch diese Geschichten, der keine Ahnung hat davon, wenn er die lesen würde, würde er sagen, das ist ja unerhört. Ne? Wie kann der nur? Das ist ja ein richtiger Fiesling, ne? Wie der so drauf war. Ne? Und trotzdem, mittendrin in seiner Flucht, begegnet Gott ihm und sagt, ich habe was mit deinem Leben vor. Gott hat was mit unserem Leben vor. Der Punkt ist, dass Gott etwas vorhat. Er hat ein Ziel für uns und er hat auch einen Weg, wie wir zu diesem Ziel gelangen. Und wir sind oft davor, wenn wir überlegen, was machen wir aus unserem Leben? Wir setzen uns Ziele, ne? Gerade als Männer. Wir setzen uns Ziele und versuchen, diese Ziele zu erreichen. Wir planen, ne, das Ganze dann, ne, und versuchen, so den richtigen Weg dazu zu finden und am Ende, ne, erreichen wir das Ziel und dann sind wir, ne, dann freuen wir uns richtig. Wenn wir das erreicht haben, so, ne, und dann kommt die große Leere, dann brauchen wir ein neues Ziel, ne, damit wir dann wieder, ne, drauf zusteuern können. Ja, das siehst du bei den Sportlern, ne? Die haben dann die Weltmeisterschaft vor sich, ne? Und da setzen sie alles dran. Sie trainieren und trainieren, bis sie am Ende den Pokal in den Händen haben. Und dann haben sie das geile Gefühl, ne? Ja, jetzt sind wir Weltmeister und so weiter, ne? Und dann, nach ein paar Wochen später, ne? Flacht die Euphorie ab, ne? Und das Ganze, und dann, ja, dann kommt die nächste Meisterschaft, ne? Dann wieder auf das nächste Ziel zu steuern. Und manchmal ist es schwer, wenn du erstmal was geschafft hast oder erreicht hast, dann dich neu zu motivieren für das neue Ziel, ne? Gott hat ein Ziel mit Jakob vor. Und er setzt ihm dieses Ziel. Und er hat auch einen bestimmten Weg, wie er dieses Ziel erreichen will. Aber Jakob, und das sehen wir, wenn er jetzt zurückkehrt, Gott hat ihm mittendrin bei Laban, bei seinem Onkel in Haran da draußen, hat er ihm gesagt, komm wieder zurück, nach 20 Jahren. Er hat dort gedient, er musste ein Stück weit am eigenen Leib erfahren, was es heißt, ausgetrickst zu werden. Er musste, hatte eine harte Schule durchlaufen und dann ist er, hat er eine große Familie gegründet, hat zwei Frauen gehabt, das war auch wieder so eine Sache, ne? Da denkst du auch, Mann, Jakob, der ist ja wirklich nicht unbedingt ein Vorbild, ne? Und da läuft auch viel Streit in der Familie ab, viel Auseinandersetzung, Konkurrenz, das zieht sich durch das ganze Leben, auch bei den Kindern, ne? Da siehst du es dann bei Josef und seinen Brüdern, ne? Diese ganze Konkurrenz und all das, ne? Zieht sich durch das Leben dadurch. Das ist alles nicht gut, ne? Und trotzdem hat Gott seinen Plan mit diesem Jakob und seiner Familie. So daneben die auch sind. Und teilweise Götzendiener, ne? Rahel, die nimmt den Götzen ihres Vaters mit, Laban, ne? Auf dem Weg. Wenn wir nachher sehen, dass sie nach Bethel kommen, dann sagt Jakob, tut all die Götzen weg und die haben alle ihre Götzen unter einer Eiche begraben. Ne? Das heißt, die hatten einen Haufen Götzen mit sich, ne? Götzendiener. Was? Ja. Ja, ja. Ja, Gerhard, aber das ist aber, Gerhard, nachher, wie gesagt, als sie nach Bethel kommen, sagt Jakob, tut die ganzen Götzen weg. Wir wollen uns mit ganzem Herzen zu Gott hinwenden, dem Gott, der mir erschienen ist. Er hatte gesagt damals, als Gott ihm erschienen ist, ja, wenn der Herr mich heil wieder nach Hause bringt, dann soll der Herr mein Gott sein, so, ne? So, wenn, dann. Und dann, als es dann tatsächlich geschieht und sie nach Bethel kommen, da macht er ernst. Macht er wirklich ernst. Er zieht es durch. Und das ist das Gute an Jakob. Er hat letzten Endes, und der entscheidende Schritt ist, denke ich, hier in Kapitel 32, wo er auf besondere Weise auch nochmal wieder Gott begegnet. Und Gott einen Sieg in seinem Leben erringt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es findet ein Ringkampf statt. Und zwar sieht Jakob sich einer großen Angst entgegen, Er soll seinem Bruder Esau wieder begegnen. Gott hat gesagt, kehre zurück. Er ist zurückgekehrt mit seiner Familie. Und jetzt kommt er Esau näher. Und das, was er macht, ist, er hat große Angst. Er sendet einen Boten vorweg. Um seine Ankunft anzukündigen. Und der Bote kommt wieder und erzählt, dass Esau mit 400 Mann unterwegs ist. Na, Streit macht richtig in der Zeit. Ne? Das ist schon ein Haufen Leute. 400 Mann, stell dir das mal vor. Das sind hier, ne, in die Gemeinde passen hier 150. Ne? Wenn du 400 Mann hast und 400 Männer, ja, ne? Das ist schon, wenn du selber, na, Jakob, der hatte, na, seine vier Frauen da und seine 11 Kinder oder wie viel waren es da? Ich glaube, es waren noch 11, ne? Benjamin war, glaube ich, noch nicht geboren. Und ja, einiges an Vieh und Schafen und weiß ich nicht, ob er noch zusätzlich Hirten hatte, aber er hatte noch so ein paar Diener vielleicht. Aber 400 Mann, das ist eine Gewalt, ne? Und er konnte sich noch erinnern, dieses Zorns seines Bruders, der gesagt hat, wenn ich Jakob in die Finger kriege, ich bringe den um. Er hatte Todesangst. Und in seiner Angst, was macht er in Vers 10, Kapitel 32, Vers 10? Und Jakob sprach: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, und ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen, und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Rette mich doch vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er nicht etwa komme und mich schlage, die Mutter samt den Kindern. Du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja Gutes will ich dir tun und deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Und er übernachtete dort in jener Nacht. Jakob macht das hier, was richtig ist. In seiner Not, in seiner Angst betet er zu Gott. Er sucht Gott im Gebet. Und er betet eigentlich auf eine Art und Weise, die wirklich auch, die richtig ist, weil er wendet sich an Gott und nimmt das Wort, was er von Gott empfangen hat. Er sagt, du hast mir gesagt, kehre zurück. Das ist der Auftrag, den du mir gegeben hast. In diesem Auftrag gehe ich jetzt. Du hast mir auch eine Verheißung gegeben. Du hast mir gesagt, es wird mir Gutes, du willst mir Gutes tun. Er ist dankbar. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und alle Treue, die du mir erwiesen hast. Na, du hast mir Gnade geschenkt in allem. Ich bin dir dankbar, aber ich habe Angst. Die Angst ist groß. Da ist dieser Riesenberg jetzt vor mir. Ich krieg's nicht gemacht. Und er ist ganz ehrlich, ganz offen. Er sagt, ich habe Angst vor meinem Bruder. Ich habe Angst davor, dass er uns alle fertig macht. Aber du hast doch gesagt, Gutes will ich dir tun und deine Nachkommenschaft will ich zahlreich machen, wie den Sand des Meeres. In dem Gebet ringt Jakob darum, um das Vertrauen, um die Angst zu besiegen. Und er klammert sich an das Wort Gottes. Und das ist eigentlich so richtig und so gut, was Jakob hier macht. Sich an die Verheißung Gottes festzuhalten, an die Wegweisung Gottes, an die Verheißung Gottes und an das, was er mit Gott erfahren hat. Gott, du bist treu gewesen bis hierhin. Du hast mich bis hierhin getragen. Du hast mich bis hierhin gebracht. Du bist echt gut. Gott, du hast gesprochen. Du hast mir den Weg gewiesen. Du hast gesagt, ich soll das machen. Okay, ich mach das. Gott, du hast mir gesagt, du wirst mich daran segnen. Okay, ich halte mich daran fest. Aber wie handelt Jakob jetzt, nachdem er so gebetet hat, so geistlich gebetet hat? Wie handelt er? Nachdem er dort übernachtet hat, nahm er von dem, was in seine Hand gekommen war, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen und 20 Böcke, 200 Mutterschafe und 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Fohlen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eseln und 10 Eselhengste. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, Herde für Herde besonders, und sagte zu seinen Knechten, zieht vor mir her und lasst einen Abstand zwischen Herde und Herde. Und er befahl dem Ersten und sagte, wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, wem gehörst du an und wohin gehst du und wem gehören diese da vor dir, dann sollst du sagen, deinem Knecht Jakob, es ist ein Geschenk, gesandt an meinen Herrn, an Esau, und siehe, er selbst ist hinter uns. Und auch dem Zweiten, auch dem Dritten und auch allen, die hinter den Herden hergingen, befahl er, nach diesem Wort sollt ihr zu Esau reden, wenn ihr ihn trefft. Und sollt sagen, siehe, dein Knecht Jakob ist selbst hinter uns. Denn er sagte sich, ich will ihn versöhnen durch das Geschenk, das vor mir hergeht. Danach erst will ich sein Gesicht sehen, vielleicht wird er mich annehmen. So zog das Geschenk vor ihm her, er aber übernachtete in jener Nacht im Lager. Okay, über dieses Geschenk kann man geteilter Meinung sein. Ich denke, auf der einen Seite ist es etwas Gutes, Versöhnung zu suchen und auch bereit sein, etwas dafür zu geben, demjenigen, an dem ich schuldig geworden bin, zu zeigen, hier, ich achte dich, ich respektiere dich, ich will, ich suche Versöhnung. Ihm ist bewusst, okay, da steht etwas zwischen ihm und Esau. Und gleichzeitig ist diese Art und Weise, wie Jakob das jetzt hier alles managt, ist so typisch Jakob-Style. Er denkt sich einen guten Weg aus, wie er den Esau manipulieren kann. Es ist so seine Art, die Dinge in die Hand zu nehmen. Ja, er hat gerungen im Gebet und sich durchgerungen zum Vertrauen in Gott. Und was macht er dann? Wisst ihr, das eine ist zu beten und das andere ist, wie handle ich, nachdem ich gebetet habe? In dem Moment, wo Jakob sein Vertrauen in Gott hineingesetzt hat, wo er die ganze Situation, das ganze Problem an Gott ausgeliefert hat, nimmt er das Ganze wieder zurück an sich, nimmt es wieder selbst in die Hand und regelt und löst die ganze Sache, versucht die Sache selber zu lösen. Und das sehen wir jetzt auch, wie er noch weitermacht. Er stand in jener Nacht auf und nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und dann schickt er dann später, ne, er schickt die voraus. Ne, und ganz am Ende geht er dann. Anstatt selber vorauszugehen, um Esau ins Angesicht in sein Angesicht zu schauen. Er schickt alles voraus, er schiebt alles vor sich her. Ne? Und ganz am Ende, ne? Und Jakob blieb allein zurück, das ist dann hier Vers 25. Alles schiebt er vorher und jetzt ist er, ja, jetzt ist nichts mehr zu tun. Und jetzt kann er nichts mehr vorschieben und es ist immer noch die Riesenangst da. Es ist immer noch nicht, er ist immer noch nicht durch. Er hat alles geregelt und es bleibt immer noch dieses Moment der Unsicherheit. Wie wird die ganze Sache ausgehen? Und in diesem Moment, wo er die ganze Zeit am Machen und am Tun ist, um alles vorzubereiten, damit das auch ja klappt, kommt jemand. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Ein ganz mysteriöser Moment hier. Ganz mysteriöser Moment. Da kommt plötzlich irgendwer im Dunkeln, im Halbdunkeln. Er kann ihn gar nicht richtig erkennen und fängt an, mit ihm zu ringen. Und ich finde es wichtig, dass es nicht Jakob ist, der hier anfängt, mit irgendwem zu ringen, sondern da kommt dieser Mann. Und im weiteren Verlauf, den folgenden Versen, sieht man, dass Jakob ist es bewusst, das ist Gott. Das ist eine Gotteserscheinung, eine Erscheinung Jesu Christi. Jesus offenbart sich hier, es gibt so einige Stellen, wo Ausleger eigentlich sehr deutlich sehen, dass es der Sohn Gottes in menschlicher Gestalt offenbart sich auch schon im Alten Testament. Und das ist hier so eine Situation. Gott selbst kommt, Jesus kommt und ringt mit Jakob. Nicht Jakob ringt mit Gott, sondern zuallererst ringt Gott mit Jakob. Wisst ihr, Gebet ist nicht unbedingt immer nur eine Sache, wo wir zu Gott kommen und versuchen, Gott irgendwie zu beeinflussen oder irgendwie unsere Sorgen, unsere Nöte wir bringen. Nein, Gott kommt zu uns und ringt mit uns, weil wir nicht die richtige Herzenshaltung haben. Weil wir immer noch im Fleisch leben, immer noch im alten Menschen. Da ist es immer noch die alte Natur, die hier durchkommt in Jakob. Wie er versucht, diese ganze Sache mit Esau zu lösen. Es ist immer noch diese alte, manipulative, listige Art und Weise, irgendwie den anderen rumzukriegen. Und nicht auf Gott zu vertrauen, dass Gott Wort hält, dass Gott es macht. Und Gott ringt mit Jakob die ganze Nacht. Der Jakob ist so widerspenstig. Er ist nicht bereit, diesen Weg aufzugeben. Der für sein Leben lang hat er danach gehandelt, nach dieser Devise. Na, wenn ich was erreichen will, dann muss ich trickreich und listenreich vorgehen. Und Gott hat mir ja einen Verstand gegeben, also muss ich ihn auch einsetzen. Na? Das war seine Lebensdevise. Und Gott ringt hier mit ihm, Jesus ringt mit ihm und sagt, vertrau mir doch, lass doch endlich mal los. Hör doch auf, ständig alles zu machen und zu tun. Und erst in dem Moment, wo Jakob hier alleine ist, als er die ganze Familie losgeht, als er alles gemacht hat, erst an dem Punkt kommt er an diesen Punkt, wo es wirklich ums Ganze geht. Ich denke, es ist dieselbe Situation wie der verlorene Sohn in der Schweinekuhle. Ja.
alles nach seinem Weg gemacht. Und jetzt ist der Moment, wo er in sich geht, wo er zu sich kommt, wo es ums Ganze geht, ums Zentrum, ums Herz. Und da muss Gott mit ihm ringen. Der ist so widerspenstig. Er rang mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, und das ist so eine krasse Stelle auch, Gott konnte ihn nicht überwältigen, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Also das heißt, es brauchte eigentlich nur einen Stups, um Jakob so stark zu verletzen. Na? Aber Gott macht das nicht. Das Ringen Gottes ist ja, dass wir Ja sagen zu ihm. Er will uns nicht fertig machen, kaputt machen. Er will uns nicht in dem Sinne überwinden, dass er uns zwingt. Er ringt mit uns, dass wir Ja sagen, dass wir loslassen, dass wir aufgeben. Aber Jakob gibt nicht auf. Und dann muss er das machen. Er muss ihm... Und das wird ihn sein Leben lang verfolgt ihn, dieser Schmerz. Und erinnert ihn an diesen Punkt in seinem Leben. Während er mit ihm rang, da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Und das ist hier der Punkt. Gott beendet jetzt diesen Ringkampf und er verrenkt Jakobs Hüfte. Jakob kann eigentlich nicht mehr ringen. Er muss letztendlich aufgeben. Und das, was geschieht, ist, dass er diese starrköpfige Natur, die er hat, so, ne, dieses Festhalten, es münzt sich plötzlich ins Positive um. Dieses Ringen, dieses Festhalten, dieses sich durchboxen, dieses so starr darauf beharren, es münzt sich in ein positives Gegenteil um, weil er jetzt gemerkt hat, ich brauche den Segen, ich brauche Segen, ich brauche Gottes Segen, ich brauche seinen Segen. Ohne seinen Segen werde ich das nicht packen. Ohne ihn werde ich das nicht packen. Letztendlich in diesem Ringkampf unterliegt er. Aber sein Unterliegen ist letztendlich der Sieg der geistlichen Natur in Jakob. Weil er nicht mehr seinem Fleisch, sondern dem Geist folgt. Er sucht den Segen Gottes in dieser Auseinandersetzung. Und er sagt, was ist dein Name? Er sagte Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und das meint hier nicht unbedingt, dass er Gott überwältigt hat, sondern dass er überwunden hat. Und das wird uns ja auch in der Offenbarung gesagt. Der überwindet, dem wird der Siegeskranz gegeben. Wer überwindet, und was wird überwunden? Das Fleisch wird überwunden, das eigene Fleisch, nicht Gott wird hier überwunden. Und Israel, dieser Name bedeutet Kämpfer Gottes oder Streiter Gottes, aber diese Übersetzung ist auch zweifelhaft, weil in diesem Namen kann Gott das Objekt sein, es kann aber auch das Subjekt sein. Gott ist der kämpft. Gott ist der streitet. Gott ist auch der regiert, der herrscht. Also ist Israel, dieser neue Name, dieser geistliche Name, den Gott ihm gibt, hier nicht unbedingt ein Ausdruck dessen, dass hier Jakob so ein starker Kämpfer ist, im Ringen mit Gott gesiegt hat sozusagen, ne, sich durchgesetzt hat gegen Gott. Nein, es ist vielmehr so, Gott hat sich durchgesetzt in diesem Kampf. Aber das ist gleichzeitig der Sieg für Jakob, für den geistlichen Jakob, für den Jakob, den Gott berufen hat. Es ist der Sieg und dadurch bekommt er diesen neuen Namen Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teil mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Also ist ihm ganz klar, wem er hier begegnet ist. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Phnuel vorüberkam, und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Söhne Israel bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, berührte. Das machen die Juden übrigens heute noch. Also gläubige Juden machen das immer noch nicht. Ja, kein Hüftsäck. Das war eine fortwährende Erinnerung für Jakob selbst, dieses verrenkte Hüft. Und es war ein Leiden, das hat er mit sich rumgeschleppt, sein ganzes Leben. Und es hat ihn ständig daran erinnert: Junge, du hast deine Grenzen. Du hast deine Grenzen darin, einmal darin, dass du nicht alles erreichen kannst. Du kannst nicht siegen und überwinden in diesem Leben, sondern du brauchst deinen Gott. Und ja, es geht auch darum, dass du aufgibst, dass du deine Ziele aufgibst und dass du auch deine Methoden aufgibst, dass du dein altes fleischliches Leben aufgibst und dich Gott ganz unterwirfst, dich in seine Hand begibst und dich leiten lässt von ihm, ihm voll und ganz vertraust. Jakob hat hier heftigst gerungen in Angst, in einer ganz konkreten Lebensangst, die ganz konkrete Lebensangst, die ihn dazu geführt hat. Und Gott hat das Ganze geführt. Er hatte gesagt, geh zurück. Gott hat ihn in diese Angst hineingeführt. Gott hat gesagt, geh zurück. Und er wusste ganz genau, dann wirst du Esau begegnen. Und dann wird deine alte Schuld, wird dir groß werden. Und dann musst du mir vertrauen, dass ich dir deine Schuld vergeben habe und dass ich das ganze Problem lösen werde. Es gibt ein anderes Gebet in Angst. Das ist schon so spät. Aber ich will nur kurz darauf hinweisen, brauchen wir nicht aufschlagen. Auch Jesus selbst hat im Gebet in Angst gerungen. Er hat heftig gebetet. Er hat gebetet, dass es ihm Schweiß wie Blutstropfen heruntergerutscht, gerollt sind. Und er hat gebetet: Vater, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Matthäus berichtet uns über zwei Versionen. Er hat ja dreimal gebetet. Beim zweiten Mal hat er anders gebetet. Er hat gesagt: Vater, wenn es nicht sein kann, dass dieser Kelch von mir genommen werden kann, dann geschehe dein Wille. Du siehst also, dass Jesus in dieses Gebet erstmal hineingeht mit diesem Herzenswunsch: dieser Kelch möge an mir vorübergehen. Der Kelch des Leidens. Gibt es nicht einen anderen Weg, Gott? Aber diese Entschiedenheit, dein Wille geschehe, das zieht sich durch die ganzen Gebete Jesu. Aber es ist auch für ihn ein Kampf gewesen, in seiner menschlichen Natur, die Angst zu überwinden. Und er hat überwunden. Er ist der wahre Israel, derjenige, der Kämpfer, der durchgekämpft hat, der durchgerungen hat, der die menschliche Natur niedergerungen hat, der sie am Kreuz vernichtet hat. Und irgendwie hatte ich es auf dem Herzen und ich weiß, dass der ein oder andere von uns auch durch schwere Zeiten hindurchgeht, auch Ängste vor sich hat, große Berge und ja, es ist wichtig für uns, aber nicht nur da, sondern es ist wichtig für uns zu sehen. Im Gebet geht es darum, auch die fleischliche Natur zu überwinden und sich wirklich vollständig in Gottes Hand auszuliefern und ihm zu vertrauen und dann auch aus dem Gebet herauszugehen und darin zu bleiben, nicht sozusagen zu beten, geistlich zu beten und dann fleischlich zu handeln, sondern tatsächlich im Gebet die fleischliche Natur auch wirklich niederzuringen, zu überwinden und Gott zu vertrauen. Ja, vielleicht lass uns einfach noch eine kurze Zeit des Gebetes nehmen und lass uns auch für Franco in dem Zusammenhang beten, der auch sich einer heftigen Situation gegenüber sieht, aber genauso auch, lass uns auch beten für Familie Will. Dem Jason geht es sehr schlecht, er ist jetzt auf Intensivstation, ist seine Nieren versagen und er hängt an der Dialyse. Und ja, und er ist auch sehr verzweifelt und will eigentlich nicht mehr leben. Und sperrt sich aber bis jetzt, sein Leben in Gottes Hand zu legen. Und lass uns einfach dafür beten.